Deutschlandfunk, Systemfragen.
Heute mit mir, Katrin Kühn, und mit einem Rezept für Quallensalat. Aus Hawaii ist es. Man braucht 200 Gramm gesalzene Qualle, eine große Gurke, ein Esslöffel Erdnussbuttercreme, die Qualle waschen und in Streifen schneiden. Ja, wahrscheinlich hört es jetzt bei vielen gerade schon auf. Da läuft nicht das Wasser im Mund zusammen, sondern im Gegenteil. Aber warum eigentlich? Woher kommt er, unser Ekel? Darum geht es heute in den Systemfragen. Und auch, welche Formen von Ekel gibt es? Und ist das alles in Stein gemeißelt? Und wenn sich da etwas ändern soll, worauf kommt es dann an? Der Anlass? Die Diskussion über Insekten in Lebensmitteln, als Lebensmittel. Da steht sich ja, wie bei so manchen Themen jetzt in der Klimadebatte, einiges gegenüber. Menschen mit sehr unterschiedlichen Perspektiven. Zwei davon sind Markus Söder, CSU, Bayern, und Nicole Satirani, Restaurantbesitzerin in Berlin. Hören wir mal, warum.
Es ist schon Wahnsinn, ne? Vor 3 Jahren hieß es, rette die Bienen, und jetzt futtert die Käfer, liebe Freundinnen und Freunde, oder? Wir essen lieber Schweinsbraten statt Insekten oder Madenmüsli. Und wenn ihr das wollt, liebe Grüne, dann könnt ihr das Zeug selber fressen. Wir machen das nicht. Niemals.
Markus Söder beim politischen Aschermittwoch auch dazu, dass die EU verstärkt Insekten in Lebensmitteln zulässt. Und dann Nicole Satirani, die in Berlin ein besonderes Restaurant betreibt.
Für die, die sich trauen, fängt die Reise an, schon mit einem Fritto Misto. Also Mehlwürmer grillen und Räucherecken, die nur frittiert und gesalzt sind. Und mit unserem Kräuter- und Soße-Angebot.
Das, was Nicole Satirani und ihr Team in Berlin da anbieten, das ist etwas, ja, Kulinarik mit Insekten, wo sich viele jetzt wohl nicht direkt draufstürzen. In den kommenden 20 Minuten hören wir so einige Wissenschaftler, Menschen, die sich genau damit beschäftigen, Ekel erklären können. Und auch, warum uns das, jetzt Stichwort Markus Söder, warum uns das teilweise so sehr triggert. Und das schon mal vorneweg, es geht zwar auch viel ums Essen, aber längst nicht nur.
Ekel ist etwas Urmenschliches und es ist eine Reaktion, die uns auch schützt vor etwas, was gefährlich werden könnte. Etwa, weil es giftig ist. Ekel ist also nicht wie Angst, eine irgendwie wabernde, unbestimmte Sache, sondern Ekel richtet sich gegen etwas Konkretes, sagt Ernährungssoziologe Daniel Kofal.
Alle Menschen haben eigentlich von Natur aus die Möglichkeit, Ekel zu empfinden. Insofern ist es ein Grundgefühl der menschlichen Existenz. Was aber immer variiert, ja, historisch, individuell, kulturell, das ist das, wovor wir uns ekeln und wie sich Ekel äußert.
Daniel Kofal beschäftigt sich bei der Deutschen Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie mit kulinarischer Ethnologie. Bestimmte Alarmsignale nehmen alle Menschen automatisch wahr. Den Geruch von Feuer, Ammoniak, also faulen Eiern, oder Warnfarben bestimmter Tiere, Pilze oder Pflanzen. Anderes wird hingegen erst erlernt. Vom Spielen mit Fäkalien bei kleinen Kindern, das Essen von Popeln bis hin zu gesellschaftlichen und religiösen Konventionen. Und die können sich auch ändern.
Wir sehen es im historischen Verlauf, dass Menschen sich in die Hand geschneuzt haben, während sie mit anderen zusammen gegessen haben, und dass es völlig normal wahrgenommen wurde. Wir sehen, dass Ärzte vor einigen hundert Jahren Urin ihrer Patienten getrunken haben, um zu gucken, welche Krankheit haben die wohl. Und das wurde als normal hingenommen. Also diese Ekelgrenzen verschieben sich sehr stark. Und natürlich auch, wovor wir uns am Essen ekeln, ist sehr unterschiedlich zwischen den einzelnen Kulturen.
Ekel hat also auch mit dem sozialen Hintergrund zu tun. Mit der Kultur, aus der wir stammen, wie wir erzogen worden sind, wo wir uns als Gruppe einordnen und gegen welche anderen Gruppen wir uns auch abgrenzen. Für Daniel Kofal ist faszinierend, dass der Ekel in Überflussgesellschaften stärker ist als in Gruppen, in denen es ein eher knappes Nahrungsmittelangebot gibt.
Das verstärkt sich dann ganz oft dazu, dass man sich sehr schnell vor Dingen ekelt, die man zwar kennt, aber die man ablehnt und wo man sich auch so gegenseitig darin bestärkt in diesem Ekel, in seiner Gruppe, ja, dass das irgendwie nicht zu einem dazugehört. Und so entstehen sozusagen kleine Ekelkulturen auf sehr vielfältige Art und Weise in Überflussgesellschaften. Erst im Prozess der sogenannten Zivilisation und der Moderne verstärkt sich das Ekelgefühl immer stärker.
In der psychologischen Literatur gilt Ekel als Basisemotion oder Primäreffekt. Damit unterscheidet sich Ekel von komplexeren Emotionen wie Liebe oder Stolz. Ekel gehört sozusagen zu unserer elementaren Grundausstattung, sagt auch Kulturanthropologe Timo Heimerdinger. Er erforscht an der Universität Freiburg, wie es zu Tabus beim Essen kommt.
Was die Beschäftigung mit Nahrungstabus und Nahrungsregeln angeht, gibt es die Theorie, dass wir sozusagen mit einer internen Matrix unterwegs sind, welche Tiere uns nahestehen und uns weniger nahestehen. Und die Tiere, die uns entweder ganz besonders nahestehen oder die uns ganz besonders fremd sind, also für die besondere Nähe wären zum Beispiel diese Haustiere, das Meerschweinchen oder auch Hunde. Und als ganz besonders fremd würden viele Insekten gelten. Die fallen sozusagen als Nahrungsmittel aus. Und was sich irgendwie in diesem Mittelfeld bewegt, das kommt als Nahrungsmittel dann in Betracht.
Und deswegen landen hier bei uns eben eher selten Vogelspinnen, Seegurken oder Maden auf dem Teller. In anderen Regionen hingegen schon. Fest zementiert ist das alles aber nicht.
Das ist auf jeden Fall fließend und es ist vor allen Dingen auch veränderbar. Sowohl im biografischen Kontext als auch historisch in gesellschaftlichen Zusammenhängen.
Timo Heimerdinger erzählt, dass es in seiner Kindheit überall Innereien wie Leber, Nieren, Kutteln oder Herzen zu kaufen gab. Diese einstigen Delikatessen werden zunehmend als eklig betrachtet. Wie stark Ekel von Kultur geprägt ist, hat Timo Heimerdinger in einem Projekt zusammen mit Studierenden an der Universität Innsbruck erforscht. Dabei kam heraus, dass das abstoßende Gefühl nicht nur als etwas Negatives, Abzuwehrendes oder zu Vermeidendes gilt, sondern dass Ekel als kulturelle Funktion auch positiv besetzt sein kann. Das sei etwa auch der Grund, warum sich viele Menschen in einer Gruppe zusammen die Fernsehsendung Dschungelcamp ansehen und sich gemeinsam ekeln, dass die Kandidatinnen und Kandidaten Känguruhoden und Co. verspeisen müssen.
Je näher wir an den Ekel rangehen und genauer wir uns das Gefühl anschauen, desto faszinierender und vielschichtiger wird es. Ekel ist nicht nur schlecht, sondern auch interessant und Ekel verbindet uns alle.
Der Geruch von faulen Eiern als Warnsignal oder sogar Känguruhodenessen als Show-Event. Halten wir mal fest, Ekel ist nicht immer nur schlecht, er kann auch wichtig sein, weil er uns schützt oder weil er uns sogar verbindet. Und Ekel ist auch nicht in Stein gemeißelt. Recherchiert hat das alles eben mein Kollege Michael Stang, Studium der Ethnologie und Anthropologe und ziemlich viel rumgekommen schon. 50 Länder, alle bewohnten Kontinente. Und jetzt aus gutem Grund nochmal hier bei mir, weil ich würde sagen, Michael, du bist quasi der Experte für Ekel hier in der Redaktion.
Ja, wenn man so will, ja.
Ja, so viel wie du vorher erzählt hast beim Planen dieser Sendung. Hier was selbst gegessen, da was anderes erlebt, noch ein Beispiel. Und das passte dann nicht so richtig in diesen Erklärbeitrag eben. Aber wir haben überlegt, es passt jetzt hier noch hin. Zum Beispiel, was war das Ekligste, was du bisher jemals gegessen hast?
Ja, da war schon einiges dabei, was wir hier in Deutschland eher selten essen, von, was weiß ich, Raupen über Ameisen oder manches, muss ich auch sagen, konnte ich überhaupt nicht essen, zum Beispiel Seegurken, die habe ich mal in Südkorea von mir auf dem Teller liegen gehabt.
Also Seegurke, dieses so stachelige Meerestier wie der Seestern, nur als Gurke.
Genau, also das ist schon sehr grau, gehört ja auch zu den Stachelhäutern, also das ging gar nicht. Ein Highlight, wenn man so möchte, war aber ein Erlebnis in Kambodscha. Und zwar war ich da mit dem Bus unterwegs und wir haben irgendwann an einem Markt gehalten, wo es kuriose Dinge gab. Singvögel, Wasserkäfer, die man essen konnte. Und auch Vogelspinnen, die konnte man lebend kaufen, wenn man sie selber zubereiten möchte oder auch frittiert. Ich habe mir dann auch eine mal gekauft und sie probiert, des Erlebnisses halber. Die knusprigen Beine, die habe ich runterbekommen, den Körper nicht unbedingt, war jetzt aber eine ganz schön ölige Geschichte. Ein bisschen Salz wäre da nett gewesen.
Ich habe ja das Foto gesehen von dir und der Vogelspinne und ich kann sagen, das sah tatsächlich nicht aus, als ob du in ein Stück Schokolade beißt. Also da musstest du dich auch überwinden, ne?
Genau, ganz entspannt war ich da nicht. Entspannt bin ich zum Beispiel auch nicht, wenn ich jetzt in ein Glas spucken würde und meinen Speichel 5 Minuten später wieder in den Mund nehmen soll. Das wird für jeden von uns ganz schön eklig. Zweites Speichelbeispiel. Wir haben ja keine Probleme damit, bestimmte Menschen zu küssen. Aber jemandem die Zahnbürste auszuleihen oder sich von dieser Person die Zahnbürste auszuleihen, da wird es schon schwierig, selbst wenn die Zahnbürste gereinigt wird. Und dieser ganze Bereich, bis wohin finden wir etwas lustvoll oder lustig, ab wann wird es fies, das ist kein exakter Punkt, sondern ein Graubereich, der sich ständig verschiebt von Mensch zu Mensch, von Gruppe zu Gruppe, übrigens im Negativen wie auch im Positiven.
Und wo gibt es denn positiven Ekel? Also wir hatten das ja mit dem Dschungelcamp, aber das guckt jetzt ja auch nicht jede und jeder.
Positiv, für meine Überraschung, war auch bei der Recherche, dass öffentliche Toiletten damit besetzt sind.
So, und da habe ich gedacht, hä, wieso das?
Ja, das habe ich Timo Heimerdinger, den wir eben im Beitrag gehört haben, auch gefragt. Und er sagt, hier muss man wirklich differenzieren. Denn öffentliche Toiletten sind ja nicht nur ein Ort, wo man, wie es so schön heißt, die Notdurft verrichtet, sondern da passieren noch ein paar andere Sachen, nämlich Kommunikation. Also Botschaften werden angebracht, Kommunikation nicht nur schriftlich, sondern auch mündlich findet da statt.
Ja, und wenn man dann überlegt, da fällt es einem vielleicht auch ein, in der Disco, im Theater, zusammen anstehen, bei einem Festival, also stimmt, ja.
Genau, also beim Schminken auch, wenn sich Menschen irgendwie vor dem Spiegel herrichten. Also öffentliche Toiletten sind ein Rückzugsort für viele, dort werden ja auch Drogen konsumiert, dort findet Sexualität statt. Und das alles zusammen zeigt, dass Toiletten nicht nur Orte sind, wo Menschen so wenig Zeit wie möglich verbringen wollen, sondern das Gegenteil kann auch der Fall sein.
Und dann noch ein Beispiel, Ekel als Faszination bei Kindern zum Beispiel, wenn die ihren Eltern oder Großeltern was hinhalten, vor dem die sich dann ekeln.
Ja genau, eine schleimige Schnecke etwa. Ganz vorne stehen natürlich auch die Scherzartikel. Kinder lieben Spielzeugschleim, der so schön eklig klebt. Oder das Furzkissen. Es heißt ja auch so schön, der Furz ist der König der Witze. Also etwas, was an der Grenzlinie zwischen körperlichen Bedürfnissen und unerwünschten Geräuschen ist. Also eine Körperlichkeit, bei der jeder eigentlich am liebsten alleine ist. Aber gleichzeitig hat das was Verbindendes, denn furzen müssen wir alle, tun das auch. Und hier ist dieser unflätige Ausdruck tatsächlich angebracht, denn der Ausdruck Flatulierkissen, der würde diese hübsche Peinlichkeit sprachlich ja gar nicht drüber bringen.
Michael Stang, ich bleib dabei. Du bist der Experte für Ekel in der Deutschlandfunk Wissenschaftsredaktion. Dankeschön. Und jetzt dazu, zum Thema Insekten, mal zwei Zahlen zum Vergleich. 2,85 und 0,00758. Das erste, die 2,85, das ist der CO2-Ausstoß eines Rindes pro Kilo, dass es an Masse zunimmt. Und 0,00758, das ist das bei Mehlwürmern, auch pro Kilo. Also noch nicht mal ein Hundertstel von dem wie bei dem Rind. Das sagt übrigens auch Nicole Satirani, also die Besitzerin des Insektenrestaurants in Berlin.
Der niedrige Verbrauch von Wasser, Landfläche, CO2-Emissionen im Vergleich mit der Produktion von Rindfleisch. Also wirklich eine Sammlung von Gründen, die am Ende haben mir einfach darüber gebracht. Und die Frage wäre eigentlich, warum nicht?
In der Theorie unter dem Label Nachhaltigkeit, da ist die Sache also klar beim Thema Insekten als Essen, als Nahrungsmittel. Aber auf dem Tisch, auf dem Teller, wie sich das anfühlt, da ist es das längst nicht. Wie gehen wir damit um? Jemand, der sich mit Verhaltensveränderungen auskennt, gerade auch mit Blick auf die Klimakrise, das ist Fritz Reuswig, Soziologe und auch Philosoph am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und wir haben uns jetzt zwischen Köln und Potsdam zusammengeschaltet. Hallo Herr Reuswig.
Ich grüße Sie.
Herr Reuswig, wir haben vor dieser Sendung ja schon mal über das Thema gesprochen. Und zwar als Anfang Januar jetzt 2023 weitere Insekten in der EU fürs Essen zugelassen wurden. Da war auch tatsächlich die Idee her für diese Systemfragen-Ausgabe komplett zu dem Thema Ekel. Und da hatten Sie gesagt schon, Ekel, das ist ein Gefühl, das wir nicht einfach ignorieren dürfen, nicht wegwischen, wenn Menschen das haben. Das ist so, oder? Warum ist das so?
Ja, das ist eine sehr schwierige und in jüngster Zeit auch eine tiefer erforschte Frage. Wir haben es ja in dem Beitrag gerade gehört. Ekel ist eine Universalie von uns Menschen. Wir alle ekeln uns. Es ist nur unterschiedlich das Objekt des Ekels. Das ändert sich von Kultur zu Kultur. Und ich glaube, wir müssen mit beidem umgehen. Wir müssen mit der Grundsätzlichkeit des Ekelgefühls umgehen und den respektieren. Wir müssen auf der anderen Seite die Plastizität von Ekelgefühlen nutzen und können schauen, ob wir bestimmte Dinge, vor denen wir uns früher geekelt haben, vielleicht später durch Desensibilisierung oder Attraktivitätssteigerung ändern können.
Was macht das denn mit mir selbst, wenn ich mich vor etwas ekel und wer anderes sagt, na stell dich nicht so an?
Erstens stelle ich fest, dass es Unterschiede zwischen uns gibt. Also nicht alles, was ich ganz schlimm finde, findest du schlimm. Man kann das jetzt verteidigen, seine Position. Man kann aber auch dazu übergehen, zu sagen, hey, komisch, wieso ist das eigentlich so? Und dann mal schauen, ob das immer so bleiben muss.
Hilft denn einem da, solche Zahlen zu kriegen, wie ich sie vorhin vorgelesen habe, also zum CO2-Abdruck verschiedener Lebensmittel?
Ich denke schon, weil es geht ja, wir diskutieren über Ekel ja vor dem Hintergrund von einer Ernährungswende im Zeichen des Klimawandels. Und ich glaube, bei vielen Menschen ist noch nicht angekommen, dass eine sehr fleischintensive Ernährung tatsächlich neben Biodiversitätsproblemen auch ganz viele Klimaprobleme produziert. Das muss tatsächlich noch stärker ins Bewusstsein kommen. Ich glaube, wir müssen aber auch sehen, dass es verschiedene Pfade gibt, sozusagen diese Ernährungswende herbeizuführen. Wir können über künstliches Fleisch nachdenken, wir können über vegetarisch, vegan nachdenken und die Insekten sind eben auch ein Baustein, aber es ist nicht der einzige.
Und jetzt gibt es auch, das weiß die Forschung, verschiedene Wege, wie sich so Verhaltensveränderungen erreichen lassen. Denn wir haben ja gelernt, das passiert auch von selbst, so von Generation zu Generation mindestens. Aber es geht, wenn wir es denn wollen, auch schneller. Was ist denn da der Wissensstand aus der Forschung?
Ja, das ist das Gute, dass es eben auch schneller gehen kann. Wir wissen, dass Kleinkinder nicht mit einem festen Programm an Ekel. Sie haben dieses Ekelgefühl, aber es ist nicht festgelegt, wo genau sie sich ekeln. Das heißt, mit jedem Kind, mit jedem Erziehungsprozess kommt eine neue Chance sozusagen in die Welt, Dinge anders zu machen, sich vor was anderem zu ekeln als bisher, also Ekelgrenzen zu verändern. Das ist der eine Punkt. Das zweite Eintrittsfenster für Veränderungen ist die Jugendkultur. Jugendliche, Kids, Jugendliche, wenn sie dann älter sind, probieren neue Sachen aus. Das sehen wir gerade jetzt auch. Es gibt in Teilen der Jugendbewegung, ist es in zum Beispiel, sich vegan zu ernähren, also ganz anders als die Eltern. Ein drittes Gelegenheitsfenster sehe ich in dem, gerade in dem Ekelaspekt, der Mutprobe. Also sowas stellt einen auch vor Herausforderungen. Das sehen wir, wenn wir selber bewusst reisen in andere Länder und mit anderen Nahrungsmittelgewohnheiten in exotische Länder konfrontiert werden, dann ist es oft auch eine Frage der Mutprobe. Daraus könnte man auch was machen. Das ist insbesondere was für junge Männer oder für Männer überhaupt.
Das ist dann auch so ein bisschen Ekel als verbindendes Element, wie wir das vorhin gehört haben, richtig?
Genau, so haben wir es vorhin gehört. Und ich könnte mir sowas vorstellen wie im Fußballstadion. Da gibt es nicht nur die Bratwurst, sondern es gibt da auch den Stand mit Insekten oder Insektenbratwurst oder sowas. Und jeder, der den Mut aufbringt, vielleicht sind die auch noch scharf gewürzt, die Dinger zu essen, kriegt ein Freibier und muss ein Selfie machen und kann teilen, ich hab's gewagt. Das wäre was. Ja, und ein viertes Gelegenheitsfenster sehe ich über das Thema Kulinarik. Gut aufbereitete, gut dargebotene, sehr leckere Gerichte mit Insekten, transparent gemacht, vielleicht auch mit Alternativen versehen. Ich weiß es nicht, dass man jemanden mitnehmen kann, der das nicht mag. Das könnte auch vielleicht ein Gelegenheitsfenster sein, um Insekten in unsere Essgewohnheiten zu bringen.
Dazu passt jetzt wieder was, was uns Restaurantbesitzerin Nicole Satirani in Berlin erzählt hat, wie sie das nämlich macht, was aus ihrer Sicht wichtig ist.
Information teilen ist der erste Schritt. Zweitens müssen die Gerichte natürlich appetitlich aussehen und natürlich immer auch eine Alternative anbieten, die nicht auf Insekten basiert, so dass man versteht, man muss nicht sein. Wenn man sich das fühlt, in Ordnung, sonst vielleicht nächstes Mal.
Das ist ja quasi wie das Sprichwort, das Auge isst mit. Herr Reuswig, was sagen Sie denn, wie schnell geht denn das, dass man sich dann, wenn man das jetzt wagt, wenn man sich traut, da was verändert und sagt, Mensch, vor einem Jahr habe ich das noch nicht gemacht, jetzt habe ich es probiert und tatsächlich wage ich mich jetzt daran. Geht es so schnell?
Ich könnte mir das gut vorstellen. Ich glaube, dass solche Änderungen tatsächlich von heute auf morgen bei manchen Leuten, bei den Mutigen gehen könnten. Bei anderen könnte es erst eher über die Generationenfolge funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass wir Jahrzehnte warten müssen, sondern ich kann mir vorstellen, dass das wie eine Mode für einen Teil der Bevölkerung jedenfalls wirksam ist. Und ich habe am Anfang ja gesagt, wir haben ja andere Optionen. Wir reden über künstliches Fleisch, es wird das Steak sozusagen aus Zellkulturen vielleicht bald geben. Wir haben vegetarische Gerichtsmöglichkeiten und Alternativen. Es ist gar nicht notwendig, dass alle in der Bevölkerung jetzt nur noch 100% Insekten essen. Ich glaube, das ist auch wichtig zu betonen. Es wird Menschen geben, die das niemals machen wollen. Und das müssen wir auch respektieren. Aber da haben wir auch andere Optionen.
Und wenn wir jetzt hören, was Markus Söder ja zugespitzt beim politischen Aschermittwoch sagt, weil es ja auch der politische Aschermittwoch ist, spiegelt sich dann darin auch so ein Vermissen, dass eben sowas nicht mehr der Stand der Dinge ist, sondern was Neues kommt?
Ja, ich denke, das politische Aschermittwoch ist eine Eigendynamik, das muss am Bier funktionieren. Dahinter steckt natürlich ein Element von drohendem Verlust und Verzicht und Vermissen. Weil wir sind mit etwas groß geworden, mit Ernährungsgewohnheiten und müssen die dann aufgeben. Da ist ein Element des Verlustes dabei. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir die Komponente beispielsweise künstliche Steaks aus Biozellkulturen oder aus Texturen, die sehr fleischähnlich sind, dass wir an der Baustelle weiterarbeiten, weil dann können wir in Zukunft auch ein sehr gutes Steak produzieren, das nicht so viel CO2 auf dem Buckel hat. Auf der anderen Seite ist nur das als Verzicht erlebbar, was durchgehend positiv besetzt ist. Wenn uns aber klar wird, welchen Schaden wir damit anrichten, auch im Übrigen mit Blick auf das Tierwohl, Fußnote, wer sich wirklich ekeln will, der muss in unsere Fleischproduktion heute schauen. Mhm. Ich denke, wenn man das so bewertet, ist es nicht nur Verzicht, sondern wir könnten dann auch froh sein, dass wir gute Alternativen haben und diese schlechten Zeiten hinter uns.
Fritz Reuswig, Soziologe und Philosoph am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Vielen, vielen Dank für diese Einordnung und auch die verschiedenen Pfade, wie sich Ekel überwinden lässt.
Gerne, Dankeschön.
Das waren Sie, die Deutschlandfunk-Systemfragen zu »Woher kommt unser Ekel?« Ein Gefühl, das tief in uns steckt, das aber auch durch unser Drumherum sehr geprägt wird und das durchaus flexibel ist. Ich bin Katrin Kühn und zum Abschied ein kleiner Gruß aus der Küche, von der Dessertkarte. Pralinen von Nicole Satirani und ihrem Team in Berlin.
Anstatt Nüssen nutzen wir Mehlwürmer, die in Butter verarbeitet sind. Am Ende schmecken dem nur als so Schokokrispes und man sieht den auch nicht. Also auch eine interessante Variante. Neben auch eine andere Schokopraline. Anstatt den Mandel, wir mixen den Kokos mit Buffalo-Würmer. Und deswegen, das heißt bei uns jetzt Buffarello.